Ja, schön, dass ihr da seid, wie Dagmar gesagt hat, dass wir gemeinsam schwitzen können. Und ich möchte mich zuallererst nochmal bei allen bedanken, die uns auf dem letzten Weg unseres Vaters begleitet haben. Ob sie nun mitgegangen sind, ob sie eine Karte geschrieben haben, ob sie tröstende Worte und Taten getan haben. Es hat gut getan. Danke für alle Gebete, die uns getragen haben. Und auch für alle Gaben, die ihr gegeben habt für das Liebeswerk Israel, für Tzedaka. Das kennen vielleicht nicht alle, aber es war ein Werk, mit dem unser Vater sein Leben lang fast verbunden war, seitdem er Christ geworden ist. 60, 70 Jahre hat er es unterstützt. Ich weiß nicht, ob er es in den 60er oder in den 50er Jahren angefangen hat. Und seitdem hat es ihn das ganze Leben begleitet, weil Israel war für ihn auch ein wichtiger Punkt. Er liebte Israel und hat es als Volk Gottes wirklich anerkannt. Und sein letzter Weg war jetzt nicht ein Weg ins Ungewisse. Es war eigentlich nur ein Umzug in eine andere Heimat, in eine neue Heimat, da, wo es nur herrlich ist. Im Hebräerbrief heißt es, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und das war bei meinem Vater auch so. Und je älter er wurde, desto mehr kam das zum Tragen. Dass er eine Sehnsucht nach dem Himmel hatte, nach dem, was ihn dort erwartet. Und das passt dann halt auch zu dem, was wir für heute eigentlich vorgeschlagen haben. Deshalb habe ich als Thema gewählt, eine neue Heimat. In der Perikopenreihe der Evangelischen Gesellschaft, die steht eigentlich für jeden Sonntag unter einem Thema. Und das Thema für diesen Sonntag ist Einladung. Gott lädt uns ein in eine neue Heimat. Das passt einfach so dazu. Das, wo mein Vater gerade vorangegangen ist, darauf streben wir auch zu. Ich habe mich mal so gefragt, was ist denn eigentlich Heimat? Ich habe mal zwei Definitionen mitgebracht. Heimat ist ein vielschichtiger Begriff, der für jeden Menschen eine individuelle Bedeutung hat. Im Kern beschreibt Heimat oft den Ort, an dem man geboren wurde oder sich zugehörig und geborgen fühlt. Sei es ein bestimmter Ort, eine Landschaft, eine Kultur oder eine Gruppe von Menschen. Heimat kann auch ein Gefühl von Sicherheit, Vertrautheit und Wohlbefinden sein, dass man mit bestimmten Orten, Erinnerungen oder Beziehungen verbindet. Oder der Duden definiert Heimat als Land, Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt, oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend. Also Heimat ist schon etwas, wo ich mich wohlfühle, wo ich geborgen bin, wo man sich auskennt, wo man weiß, da gehöre ich hin. Dort hat man seine Familie, seine Freunde, dort möchte man sein. Hier auf Erden ist es schon so, dass man seine Heimat verlieren kann, wenn man sie verlassen muss, nicht immer freiwillig. Äußere Umstände treiben einen dazu, Krisensituationen, Krieg, Naturkatastrophen, Verfolgung und Unterdrückung. Und dann ist die Frage, wo dann hin? Die eine Heimat ist verloren und man sucht und findet hoffentlich eine neue Heimat. Manche verlassen ihre Heimat natürlich auch freiwillig aus irgendeinem Grund. Entweder fühlen sie sich nicht mehr wohl oder es gibt Gründe wie Studium, Arbeitssuche, Liebe, Ehepartner, dass man einfach seine ursprüngliche Heimat verletzt, um sich woanders anzusiedeln und dort dann eben hoffentlich heimisch zu werden. Und es ist gut, wenn man so einen Ort hat, an dem man sich hier auf Erden wohlfühlt. Aber trotzdem ist das nur ein Abglanz von dem, was uns eigentlich wirklich erwartet, wo es für uns Christen um die wirkliche Heimat geht. Diese weltliche Heimat will ich nicht klein machen. Es ist durchaus gut, wenn wir einen Ort haben, wie gesagt, an dem wir uns wohlfühlen. Aber es ist nichts Endgültiges. Es ist nichts das, auf das wir uns wirklich verlassen können. Wichtiger als die weltliche Heimat ist unsere geistliche Heimat, da, wo wir zu Hause sind. Und da haben wir eben schon in der Lesung gehört, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Darauf streben wir zu. Und das sollte eben auch unser Leben schon heute beeinflussen. Es ist eine Heimat, die eben nicht an eine Gegend, an einen Ort gebunden ist, aber eine Heimat, die uns schon ein Gefühl der Sicherheit und der Vertrautheit, der Geborgenheit gibt, weil sie eben aus der Beziehung zu Jesus stammt. Das waren ja auch so Begriffe, die in der einen Definition vorkamen. Insofern stimmt diese Definition auch, wenn wir sie auf Jesus beziehen. Und einer der Texte, die für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen sind, steht im Epheserbrief. Auch da sagt der Paulus etwas über eine neue Heimat, über ein neues Bürgerrecht. Das ist Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Und da schreibt er: Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnitten genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Also die Gemeinde in Ephesus bestand hauptsächlich eben aus Nichtjuden. Und deshalb erinnert er sie noch einmal so daran. Und schreibt weiter: Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihn und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Paulus macht das hier also noch einmal deutlich. Nur der, der zu Jesus Christus gehört, der an ihn glaubt, der hat ein Bürgerrecht im Himmel. Der ist dort zu Hause. Der hat dort eine neue Heimat. Ohne diese Beziehung gehört man nicht dazu. Da bleibt man ein Fremdling. Da gehört man nicht zu Gottes Familie. Dann ist man zwar Gottes Geschöpf, aber nicht Gottes Kind. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben auch, dass wir hier auf Erden keine Heimat mehr haben, kein Bürgerrecht mehr. Denn unser Bürgerrecht ist ja im Himmel. Wir sind jetzt hier nur noch Gäste. Wir sind Fremdlinge, die unterwegs sind, die hier Urlaub machen, die sich deshalb schon hier auch wohlfühlen dürfen, aber denen immer wieder bewusst sein muss, es ist nicht das Letzte, was wir hier haben. Petrus sieht das genauso. In seinem ersten Brief schreibt er an seine Empfänger: Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Das ist also ganz wichtig, dass wir uns das ganz bewusst machen. Für Christen ist ihre Heimat im Himmel. Und hier auf Erden sind wir Gäste und Fremdlinge. Immer so die Frage, leben wir das dann auch so? Wie verhalten wir uns im Urlaub? Da wissen wir, dass wir dort nicht ständig bleiben, dass das nicht unser Heimatland ist. Da leben wir vielleicht anders als hier in Deutschland. Und so sollten wir auch unser Tun immer wieder überprüfen. Wie sieht das aus? Führen wir ein Leben, welches Gott verherrlicht und groß macht? Das Menschen vielleicht zum Nachdenken bringt? Dass sie einfach merken, ey, bei dem ist irgendwas anders. Ich verstehe nicht, was mit dem los ist, aber da ist irgendwas anders. Und vielleicht kommt man dann ins Gespräch über den Glauben. Und in diesem Text wurde auch deutlich, dieses Bürgerrecht, das kriegt man nicht so einfach automatisch, nicht einfach so zufällig. Der natürliche Zustand des Menschen, wenn er geboren wird, ist nämlich erstmals der, dass er nicht im Reich Gottes lebt. Er ist davon getrennt. Er gehört nicht dazu. Und da war die Situation auch ganz unterschiedlich. Paulus hat hier zwei große Gruppen von Menschen, die er benennt. Da waren die Juden und die Nichtjuden, auch Heiden genannt. Und diese zwei Gruppen hatten einen ganz unterschiedlichen Stand gegenüber Gott, was ihre Beziehung zu Gott anging. Von den einen, von den Juden, heißt es, dass sie das auserwählte Volk Gottes waren. Das Volk, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat. Das Volk, mit dem Gott geredet hat, mit dem er in Kontakt stand. Er redete zu ihnen, gab ihnen Zusagen und Verheißungen. Er machte ein Bündnis mit ihnen. Und als Zeichen, dass man zu diesem Volk gehörte, wurde jedes männliche Mitglied beschnitten. Das war Gottes Gebot. Da war ein Kontakt zu Gott vorhanden. Sie kannten etwas von Gott, auch wenn es noch nicht vollkommen war. Aber sie kannten etwas Gott. Die anderen Völker hatten dieses Vorrecht eben nicht. Sie hatten keinen Anteil an den Verheißungen, die Gott für sein Volk Israel gegeben hat. Sie hatten keinen Zugang zu dem israelitischen Bürgerrecht. Paulus sagte das hier ganz deutlich. Ihr hattet keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben war ein Leben in dieser Welt ohne Hoffnung. Und ich finde, das ist ein hochaktueller Text. Das galt nicht für die Menschen, nicht nur für die Menschen von damals, sondern auch für heute. Heute in der Zeit lebt der Mensch ganz genauso. Er lebt in dieser Welt ohne Hoffnung. Sie leben ohne Beziehung zu Jesus, einfach so vor sich hin und suchen ihren Sinn und finden ihn nicht. Ein Leben ohne Jesus ist letztlich ein Leben, wo der innere Frieden fehlt, wo die Ruhe fehlt, die Sicherheit, wo vor allen Dingen keine Hoffnung ist. Und deshalb geht es den Leuten so schlecht. In vielen Situationen hat man festgestellt, wenn Menschen Hoffnung haben, dann können sie viele Krisen aushalten und überwinden und kommen gestärkt vielleicht sogar daraus hervor. Aber da, wo es keine Hoffnung gibt, da gibt man dann auch ganz schnell auf. Man klammert sich vielleicht an das, von dem man meint, dass man etwas, das man hat, aber man merkt nicht, dass man sich an einen Strohhalm klammert. Und dass es außerhalb dem, was man sieht, eigentlich noch viel mehr gibt, nämlich Gott und Jesus. Aber dass man dafür keine Antenne mehr hat, das beeinflusst eben auch das Verhalten der Menschen, ihre Meinung, ihre Entscheidung. Und wenn sie von falschen Voraussetzungen ausgehen, kommen sie auch immer wieder zu falschen Schlüssen. Wenn meine Voraussetzungen nicht stimmen, dann kann das Resultat auch nicht richtig sein. Das ist einfach so. Und unsere Aufgabe ist deshalb nicht, über diese Menschen herzuziehen, über das zu schimpfen, was sie machen, sie vielleicht zu schlecht zu machen, sondern immer wieder die Hände zu falten und für sie zu beten. In dem Bewusstsein, sie können es ja nicht besser. Ihre Augen sind blind. Und sie können die Wahrheit nicht erkennen. Sie können es nicht besser machen, weil sie ohne Jesus sind. Da haben wir eine große Veränderung. Aber mit Jesus hat sich eben alles geändert. Weil er auf diese Welt gekommen ist, weil er für uns gestorben ist und sein Blut vergossen hat, deshalb hat er es uns ermöglicht, zu Gott zu kommen. Er hat uns einen neuen Weg gezeigt, der nicht bestimmt ist durch das, was ich leisten kann, bei dem es nicht um Opfer oder guten Taten und Almosen geht. Er hat uns seine Liebe gezeigt. Wie groß muss Gottes Liebe sein, haben wir vorhin gesungen, das neue Lied, das ich einfach schön finde. Weil da deutlich wird, dass er auch sein Blut deshalb vergossen hat, damit ich den Zugang zum Vater habe. Sein Blut bezahlt meine Schuld, damit ich leben kann. Mein Jesus, mein Retter, keiner ist wie du. Das ist großartig. Das ist etwas, was uns aufblühen lässt, was uns Mut macht, ihn zu loben und ihn anzubeten. Und das Ganze ist ein Weg der Gnade, weil Jesus mit seinem Tod alles getan hat. Diesen Weg kann jeder gehen, darf jeder gehen, muss auch jeder gehen, der in den Himmel kommen will. Wer sein Leben Jesus anvertraut, wer Jesus das Steuer seines Lebens überlässt, der hat den Himmel gewonnen und jeder andere nicht. Deshalb, das ist unbedingt notwendig, anders kann ich das Himmelreich nicht bekommen. Es reicht nicht, dass ich zu irgendeiner bestimmten Gruppe, zu einer Kirche oder Gemeinde gehöre, dass ich irgendwelche Gesetze, die 10 Gebote halte, dass ich ein möglichst gutes Leben führe, dass ich viele Spenden gebe. Das bringt mir alles nichts, wenn ich in den Himmel kommen will. Da hilft nur die Gnade durch Jesus Christus. Daraus kommen dann andere Lebensweisen in meinem Leben. Ja, aber sie sind die Folge dessen, dass ich zu Jesus gehöre und nicht die Voraussetzung dafür. Und dann ist es auch egal, ob man Jude oder nicht Jude war. Das zählt dann nicht mehr. Die Mauer zwischen diesen beiden Gruppen ist niedergerissen, sagt der Text. In der damaligen Zeit war das im Tempel sehr sichtbar. Da gab es Mauern. Die Juden durften hinein, die Nichtjuden maximal in den Vorhof. Und sie hatten keinen Zugang zum Heiligtum. Kein Zugang da, wo Gott gegenwärtig war. Das war den Juden vorbehalten. Aber durch Jesus sind wir neue Menschen geworden, ist die Situation völlig anders geworden. Und deshalb schreibt Paulus an die Kolosser, was diese neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allem. Das ist wirklich das ganz Entscheidende. Christus ist alles, was ich brauche. Christus ist alles, was zählt in meinem Leben. Das Entscheidende ist Christus und dass wir mit ihm leben und uns von ihm umgestalten haben. An die Galater schreibt er auch sowas. Vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu einem neuen Menschen geworden sind. Durch Christus. Das ist auch wichtig. Wir können uns nicht selber verändern, neu machen, sondern das macht Christus. Deshalb müssen wir immer wieder zu ihm kommen. Müssen wir uns ihm hingeben und nicht alles auf eigene Faust versuchen. Und gerade Paulus hat hier ja so ein bisschen gelästert über die Beschneidung am äußeren Menschen, da schreibt er dann an die Römer, nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens durch den Geist Gottes und geschieht nicht durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Darum geht es, sich von Gott verändern zu lassen, dass Gott uns ansieht und uns in Jesus sieht und erkennt und uns einfach annimmt und sagt, das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, die darf zu mir. Deshalb hat Paulus in diesem Text eben die Beschneidung als etwas rein Äußerliches bezeichnet, das jetzt keine Bedeutung mehr hat für die Beziehung zu Gott. Dank Jesus Christus haben wir nun alle, ob Jude oder Nicht-Jude, einen freien Zugang zum Vater. Es zeigt aber auch, dass die Gemeinde das Volk Gottes Israel nicht einfach abgelöst hat, wie manche behaupten, sondern dass es eigentlich durch die Heidenchristen ergänzt wurde. Jesus hat aus zwei eins gemacht. Ein alter Kirchenvater hat mal gesagt, das ist so, als wenn du aus einer Bleistatue und einer Silberstatue einschmilzt und dann kommt eine Goldstatue heraus. So, um das Bild zu machen, es wird nicht der eine in den anderen umgeformt, sondern Gott schafft was ganz Neues, viel Schöneres und Wertvolleres. Und was Israel betrifft, es gibt noch ein anderes Bild von Paulus, der das ausdrückt. Wir sind als die Zweige eines wilden Ölbaums in den edlen Ölbaum eingepfropft worden. Also Israel ist immer noch das tragende Wurzelwerk, das den ganzen Baum trägt. Das ist etwas, auf das wir als Christen, hier als Heidenchristen, uns besinnen sollen. Und deshalb habe ich das auch von meinem Vater nochmal erwähnt, dass er das eben auch gesehen hatte, dass ihm das wichtig war und ihn sein ganzes Christsein begleitet hat. Um noch einmal auf das Bild von Paulus zurückzukommen, das Fundament dieses Hauses ist gelegt durch die Ältesten und Propheten. Und Fundamente werden nicht immer wieder neu gelegt. Wenn du ein Haus baust, dann baust du einmal ein Fundament am Anfang. Ein hoffentlich gutes Fundament, damit das Haus auch steht. Und dieses Fundament ist am Anfang des Christseins einmal gelegt worden. Da muss man nicht dauernd drum herumdoktern. Das ist die Basis, die ist festgelegt. Darauf können wir unser Leben aufbauen, unseren Glauben aufbauen. Wir bedürfen keine neuen grundlegenden Offenbarungen. Die von Gott inspirierten Menschen haben unwiederholbar den Grund gelegt. Die Apostel gaben als Augenzeugen das entscheidende Zeugnis von Jesus. Und er selber, er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet, der alles zusammenhält. Und in ihm wächst der ganze Bau zusammen. Deshalb da, wo man Jesus wegnimmt, wo er nur noch eine Randfigur ist, da bricht der ganze Bau zusammen. Da kann man keine Gemeinde mehr bauen. Das ist keine christliche Gemeinde mehr. Jesus ist der Mittelpunkt. Er ist der Mittelpunkt, der den Bau zusammenhält, wo die Gemeinde auf ihn hinzuwächst. Und dazu gehört dann auch, dass wir in diese Gemeinde gehen, damit wir immer wieder neu zugerüstet werden für den Dienst, den wir für ihn tun sollen. Dass wir zubereitet werden für unsere neue Heimat beim himmlischen Vater. Dass wir uns von ihm verändern lassen, dass die Tür offen bleibt für unsere neue Wohnung bei ihm, die er für uns bereitet hat. Und dazu gehört auch, dass wir versuchen, andere Menschen einzuladen. Zu sagen, komm mit. Ich weiß eine Wohnung, wo es herrlich ist und wo noch viel Platz ist, wo jeder willkommen ist. Das soll durch unsere Worte geschehen, aber auch durch unsere Taten, dass wir die anderen ermutigen, mitzukommen. Leben und reden wir so, dass wir bei anderen einen Anstoß erregen, über ihr Leben und über Jesus nachzudenken, dass sie einfach mitkommen in ein Land, in die Heimat, in die wir ziehen. Wir können nicht genau sagen, wie diese Heimat aussieht. Das wird in Bildern beschrieben, die eben nur Bilder sind und nicht die Realität. Aber wir wissen eins, dass es dort wunderschön ist. Jeder, der dorthin kommt, wird sich dort wohlfühlen. Da gibt es keine Kriege, keine Katastrophen, die uns ängstigen, kein Leid, keine Träne. Da schwitzt man nicht mehr, da friert man nicht mehr. Das ist einfach nur Herrlichkeit. Wir werden froh und glücklich und zufrieden sein, weil wir dann in der Nähe Jesu sind, weil wir Gottes Angesicht sehen. Und da gibt es nichts Größeres, nichts Herrlicheres. Da dürfen wir uns mutig auf den Weg machen, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das alles aussehen wird. Ich dachte so an den Abraham, dem sagte Gott, mach dich aus seinem Vaterhaus auf. Und er ging dann einfach los, einfach auf das Wort Gottes. Und er wusste nicht, was seine neue Heimat sein wird. Er wusste vielleicht sogar weniger wie wir über unsere neue Heimat. Und trotzdem hat er sich aufgemacht und ist von Gott gesegnet worden. Deshalb sollten wir uns da auch ein Stück vom Abraham abschneiden und froh und zuversichtlich unseren Weg gehen. In das Morgen dürfen wir gehen, trotz allem Chaos, das um uns herrscht, und fröhlich sein, Gott vertrauen und wissen, ja, mit ihm komme ich ans Ziel. Und dieser Weg lohnt sich in jedem Fall. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du hast uns erlöst, damit wir einen Zugang zum Vaterhaus haben, dass wir wieder in Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater leben können. Danke, dass du alles dafür gegeben hast, dass du dein Leben gelassen hast, dass du für uns am Kreuz verblutet bist. Verändere du mich und uns, dass wir unser Leben so gestalten, dass du verherrlicht wirst und dass wir den Menschen unserer Umgebung Impulse geben, Hilfestellung, über dich nachzudenken und vielleicht auch zu dir zu kommen. Danke, dass du ein Leben uns gibst, das es wirklich wert ist, gelebt zu werden. Danke für deine Gegenwart und dein Begleiten an jedem Tag. Amen.